Es ist eine neue Woche und deshalb gibt's wieder den Weltspiegel-Podcast für euch mit Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten einfach zu wenig Zeit ist. Aber darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast. Und das machen wir jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und auch Experten und Expertinnen für eine ganze halbe Stunde lang. Ihr findet uns auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Kenia gilt als wichtiger Partner für Deutschland und als Stabilisator in der ostafrikanischen Region. Aber es ist natürlich auch ein beliebtes Urlaubsland mit Stränden, Nationalparks. Aber dann hat dieses Bild Risse bekommen. Im Juni, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bilder, stürmten Demonstranten das Parlament in Nairobi in Kenia. Vor allem junge Leute sind unzufrieden und sind demonstrieren gegangen. Und die Regierung ist hart dagegen vorgegangen. Wir wollen deshalb jetzt nochmal nach Kenia gucken. Wo steht das Land gerade? Was haben die Proteste gebracht? Die ARD-Korrespondentin Caroline Imlau ordnet das nochmal für uns ein. Und warum ist Kenia so wichtig für die Region? Das erklärt uns Caroline Eickhoff von der Stiftung Wissenschaft und Politik. So, aber als erstes beginne ich mit meiner ARD-Kollegin Caroline Imlau. Sie ist Korrespondentin in Nairobi. Hallo nach Nairobi.
Ja, hallo nach Köln.
Sag mal, ich habe noch genau diese Demo-Bilder vor Augen. Sind die Proteste denn jetzt ganz verschwunden oder bekommen wir das hier vielleicht einfach nur nicht mehr mit?
Also die Proteste finden im Moment nicht auf der Straße statt, denn es gab ja enorm viele Opfer auch bei den Protesten. Also bestätigt sind mindestens 50 Tote. Es gab wahrscheinlich noch viel mehr. Einige sprechen sogar von 200. Es gab unendlich viele Festnahmen. Es gab Verletzte. Und insofern sind natürlich die jungen Leute, die immer noch am Ball bleiben und tatsächlich auch den Politikern immer noch auf die Finger schauen, jetzt erstmal zu anderen Aktionen übergegangen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Bevor wir weitersprechen, fasse ich euch noch kurz ein paar Fakten zu Kenia zusammen. Kenia liegt in Ostafrika. Rund 56 Millionen Einwohner hat das Land und es gehört zu den beliebtesten Reisezielen auf dem Kontinent. Aufgrund seiner zahlreichen Nationalparks, aber auch wegen seiner Strände. Die Bevölkerung ist jung. Das Durchschnittsalter liegt bei unter 20 Jahren. Die Arbeitslosigkeit der 15- bis 34-Jährigen liegt mittlerweile bei 76%. Und das Land ist stark verschuldet. Außerdem leben in Kenia friedlich mehr als 40 verschiedene Volksgruppen, die mehr als 50 verschiedene Sprachen und Dialekte sprechen, zusammen. Und der Auslöser für die Proteste war ja ein neues Steuergesetz. Was war da geplant oder was hat die jungen Menschen daran so erzürnt, sag ich jetzt mal?
Naja, ich meine, das Ganze hat natürlich noch eine viel längere Geschichte. Das war jetzt nicht einfach nur der eine Gesetzentwurf, der zu Steuererhöhungen im Alltag vor allem für die ärmeren Leute geführt hätte. Also für ganz alltägliche Güter ein besonderes Ärgernis war eben halt, dass auch Damenbinden und Ähnliches da teurer geworden wären. Aber viel entscheidender für viele der Protestierenden war gar nicht das Gesetz als solches, sondern dass es eben auch da im Parlament Korruption gibt, in der Form, dass halt Abgeordnete regelrecht gekauft werden von der Regierung, um eben für ein solches Gesetz zu stimmen. Und da fühlten sich die jungen Leute eben auch total betrogen. Und das ist ja auch ein anhaltendes Gefühl, was vielleicht sogar über Jahrzehnte sich dann langsam hier aufgebaut hat in diesem Land, weil einfach nur wenige profitieren von der Zeit, wo kein Kolonialismus mehr herrscht. Es gibt eine reiche Elite, die sich auch bereichert. Und es gibt ganz viele, die eben überhaupt nicht partizipieren können an dem, was dieses Land eben auch wirklich zu bieten hat.
Und was haben denn diese Proteste bis jetzt erreicht? Kann man das schon sagen?
Naja, es gibt in jedem Fall zwei handfeste Dinge, die erreicht wurden. Zum einen ist das Steuergesetz gekippt. Man muss abwarten, was jetzt daraus dann mittelfristig wird, denn irgendwie muss Kenia ja auch seine Schulden zurückbezahlen. Darum ging es ja unter anderem. Zum anderen ist zunächst mal von Ruto die komplette Regierung entlassen worden. Allerdings, Wochen später wurden dann 6 der Minister auch wieder eingestellt, die als besonders korrupt gelten. Und das hat nochmal den Unmut auch angefacht. Aber man kann nicht sagen, die Gen Zs hätten nichts erreicht. Natürlich muss man mittelfristig abwarten, wie nachhaltig der Protest sich dann auch in die Köpfe der etablierten Politiker eingegraben hat.
Vor allem sind ja auch junge Leute, also die sogenannte Generation Z, kurz Gen Z, auf die Straße gegangen. Und was hast du denn so mitbekommen? Was waren denn so ihre Forderungen?
Ja, zunächst mal ging es um dieses Steuergesetz und darum, dass eben nicht immer nur deren Alltag teurer werden kann, während zeitgleich die Politiker protzen mit fetten Autos, mit teuren Uhren und irgendwie Gürteln für 3000 Euro. Zum anderen ging es schon auch jetzt dann sehr schnell darum, dass man diese korrupte politische Elite weghaben will.
Ja, das hat dir ja auch Wanjira Wanjiru erzählt. Sie ist Aktivistin.
We've called out the ruling elites for their corruption, impunity and absolute disregard for the rule of law and human rights in Kenya.
Ja, und da erzählt sie ja eben gerade auch nochmal, dass sie die herrschenden Elite absetzen wollen wegen der Korruption und dass sie ihre Position und ihre Rechte jetzt stärker kennen. Wie stehen denn die jungen Menschen im Land da?
Diese jungen Leute sind großteils sehr gut ausgebildet, aber haben dennoch auf dem Arbeitsmarkt überhaupt gar keine Chancen. Die nehmen das so wahr, dass die Günstlinge der Politiker eben Jobs bekommen. Also die Tochter von Ruto zum Beispiel hat irgendeinen diplomatischen Job ergattert, wo sich viele fragen, ja, worauf basiert denn das? Und eine der Protestierenden, mit der ich unterwegs war, die hat zum Beispiel internationale Politik und Diplomatie studiert, findet aber einfach keinen Job. Und dieses Gefühl, dass sie eben einfach doch auch an diesem Leben hier teilhaben wollen, das ist das, was eben dauerhaft auch bleibt. Also, dass Korruption in dieser Gesellschaft so dermaßen schon etabliert ist, dass man ganz schwer nur dagegen ankommt und diese Ungerechtigkeit, die daraus resultiert, das ist die Hauptantriebskraft für die Gen Zs.
Und du hast gerade gesagt, die sind gut ausgebildet. Was heißt das denn vielleicht nochmal? Also studieren die alle, machen die eine Ausbildung und danach gibt's einfach keinen Job? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, genau. Also es gibt hier so viele wie noch nie in der Geschichte dieses Landes junge Leute, die eben auch studiert haben und die eine fundierte Ausbildung haben. Und die trotzdem sich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen. Also zum Beispiel die Protestiererin, die Wanjira Wanjiru, mit der ich viel unterwegs war, die macht viel Freiwilligenarbeit, wofür sie eben nichts verdient, in so einem Gerechtigkeitszentrum. Und die hat dann so Rechercheaufträge, wo sie dann ein bisschen so auf Tagesbasis ein bisschen was verdient. Und so geht's den allermeisten, die ich dort getroffen habe. Das sind die wenigsten, die Jobs haben. Die haben sich jetzt auch angefangen zu beschäftigen mit der Verfassung ihres Landes, mit ihren Rechten. Und da kommen sehr kluge Analysen auch bei heraus. Und das ist, glaube ich, das, was auch in jedem Fall bleiben wird, dass sich junge Leute jetzt dann zunehmend für ihre Rechte einsetzen und eben nicht mehr, wie zum Beispiel bei der letzten Wahl, sind viele von denen gar nicht wählen gegangen.
Das sagt ja auch nochmal die Aktivistin Wanjira Wanjiru.
But now I feel like we are more aware about why we must take part in politics, why we need to take our voters card early, why we need to vote our representatives and why we need to have a say in who represents us.
Ja, und da sagt sie, dass ihnen eben bewusst geworden ist, dass sie auch wählen gehen müssen.
Und ja, manche haben jetzt vielleicht entdeckt, dass sie im Grunde genommen die Politik auch ein bisschen selbst in die Hand nehmen müssen.
Also die Gen Z will ein neues Kenia, in dem sie eben auch ihre Rechte kennen und sich auch für die einsetzen und das ja auch für sich einfordern. Und Kenia gilt ja immer so als wichtiger Partner für den Westen, als Stabilisator in der Region. Aber warum läuft es wirtschaftlich dann trotzdem nicht so gut? Also außer, dass sich der Präsident vielleicht einen Gürtel für 3000 Euro kauft oder seine Frau ja auch einen gut bezahlten Job hat. Aber warum läuft es dann wirtschaftlich nicht gut?
Also man kann natürlich nicht sagen, dass die Wirtschaft in Kenia deshalb nicht gut läuft, weil Rachel Ruto, die Frau vom Präsidenten, 2 Millionen Euro im Jahr verdient und kein Mensch weiß wofür. Fakt ist aber trotzdem, dass natürlich viel Geld, was da ist, einfach in falsche Kanäle geht. Also Korruption frisst dieses Land regelrecht auf. Allerdings muss man auch zugeben, natürlich hat der Präsident ein Land übernommen vor 2 Jahren, was hochverschuldet ist. Das sind Kredite, die eben zum Teil für Investitionen auch in Infrastruktur etc. hier nicht nur von den Chinesen, von allen möglichen Geldgebern auch hier ins Land gebracht wurden. Und irgendwann muss man die halt zurückzahlen. Und das ist ja nicht nur in Kenia so, das ist in ganz vielen afrikanischen Ländern so, dass die Rechnung einfach nicht aufgeht. Also ich mache mal ein Beispiel. Hier gibt es einen Expressway, nennt sich das. Das ist so ein kurzes Stück Autobahn, was eigentlich den Verkehr in Nairobi verbessern sollte. Im Prinzip natürlich ein sinnvolles Projekt von den Chinesen finanziert. Ja, darunter geht die alte Straße und darunter ist täglich der Wahnsinnsstau und oben fahren halt ein paar reiche Leute, die sich das leisten können. Das kostet nämlich umgerechnet, ich glaube, von einem Ende zum anderen, die Preise haben sich auch erhöht, ist man schnell mal mit 5 Euro dabei. Und das kann sich natürlich ein Durchschnittskenianer nicht leisten. Insofern, also es ist natürlich ein komplexes Thema der Wirtschaft, geht es ja auch nicht nur schlecht. Also es gibt ja auch bestimmte Dinge, die hier gut funktionieren. Energiesektor ist ja eins, wo Kenia auch immer so als Vorzeigeland gilt. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt man von den Schulden runter? Und dann hat Kenia natürlich auch zu kämpfen mit den Problemen, die weltweit durch Ukraine-Krieg etc. entstanden sind wirtschaftlich.
Und die Regierung ist ja auch hart gegen die Demonstranten vorgegangen, hast du ja uns auch vorhin noch mal beschrieben. Warum?
Also zum einen hat das klingt ein bisschen komisch, aber zum einen hat es Tradition, dass auch Proteste der Opposition, letztes Jahr gab es ja schon Proteste, die dann durch den Oppositionsführer gegen die wirtschaftliche schwierige Situation sich richteten, da wurde auch sehr hart zugeschlagen, aber dieses Mal war es doch noch ein bisschen in einer anderen Dimension, denn dieses Mal waren das wirklich, ich bin ja da oft gewesen, man sah also Protestierende tanzen und singen und irgendwie, sie riefen sogar noch, wir sind friedlich, und dann wurde trotzdem auf sie eine Tränengasgranate geworfen und es wurde auch scharf geschossen. Also ich meine, die Toten sind ja nicht von ungefähr entstanden. Und es ist jetzt inzwischen auch belegt, dass da tatsächlich so ein Antiterror-Squad auch unterwegs war. Die haben wir selbst auch gesehen. Die sind eben vermummt gewesen, haben auch die Kennzeichen der Autos abgehängt. Da haben zwar jetzt die ersten Gerichte gesagt, es sei nicht legal. Also Kenia hat ja eigentlich eine Verfassung, die auch die Meinungsfreiheit schützt und auch eben Protestierer das Recht gibt zu demonstrieren. Die Realität sah eben leider ein bisschen anders aus. Und natürlich kann man das auch interpretieren als Angst der Regierung vielleicht auch, die ganzen Privilegien zu verlieren. Und man kriminalisiert eben die Demonstrierenden. Da wurden auch von der Regierung bezahlte so Schlägertrupps in die Innenstadt geschickt, die dann eben auch Läden geplündert haben etc. Auch das Parlament ist nicht von Gen Z-Leuten angezündet worden, soweit ich zumindest weiß. So, dann kann man natürlich als Regierung herrlich sagen, ja, das sind ja alles Kriminelle, die müssen wir jetzt von der Straße prügeln oder verhaften. Und die Rechnung geht nur heute schwieriger auf als früher, weil ja auch viel gefilmt wurde. Also es gibt im Netz ganz viele Belege dafür einfach, dass völlig unbewaffnete, friedliche Leute, die die Kenia-Fahne geschwungen haben, irgendwie wirklich ganz brutal da in einen Lastwagen verfrachtet wurden. Und viele von den Verhafteten sind ja auch irgendwie verschwunden. Also das ist schon ein sehr ernstes Thema und glaube ich, wird nachher auch die Frage sein, ob Gerichte das aufarbeiten, ob es dann wirklich das Recht, was in der Verfassung steht, auch, ob es durchgesetzt wird, ob dann auch belegt wird, dass das, was der Präsident hier nachweislich gemacht hat, einfach auch nicht mit dem kenianischen Recht zu vereinbaren ist.
Das wäre nämlich auch jetzt meine nächste Frage. Du hast schon angesprochen, es wurde auch viel gefilmt. Welche Rolle haben denn auch soziale Netzwerke und Medien gespielt? Haben sich darüber die Demonstranten auch verabredet?
Ja, das Verabreden ist natürlich das eine, aber das viel Entscheidendere ist, dass die Gen Zs einfach jetzt soziale Medien auch als Informationsaustausch nutzen. Das ist fast ein Instrument politischer Bildung geworden. Und was auch total spannend ist, es gibt, habe ich bis heute nicht rausgekriegt, wer eigentlich dahinter steckt, es gibt inzwischen so eine App, wo tatsächlich Korruptionsfälle gemeldet werden. Also richtig gut belegt, wo meinetwegen ein Stadion in irgendeiner Stadt hier gebaut werden sollte. Und da ist auch schon Geld von der Regierung geflossen, nur das Stadion steht da nicht. Also da gibt es halt endlos Beispiele, wo einfach auch da das Netz ja eigentlich Beweise sammelt, um es mal so zu sagen, ob und wann das jetzt dann dazu führt, dass da auch mal eine Konsequenz kommt. Also dass tatsächlich dann auch Leute vor Gericht kommen, die korrupt sind, das kann ich natürlich jetzt auch noch nicht sagen.
Und kommt denn jetzt sowas wie ein afrikanischer Frühling? Kann sich diese Stimmung auch vielleicht auf andere Länder übertragen?
Da streiten sich so ein bisschen die Gelehrte, ob das ein afrikanischer Frühling ist oder ob es nicht in jedem einzelnen Land zwar Ähnlichkeiten gibt, aber dann doch auch Unterschiede. Also wenn wir Nigeria zum Beispiel nehmen, da ist ja auch vorher schon protestiert worden, oder in Westafrika, im Senegal. Ich meine, da hatte der Präsident im Senegal, auch das Land ist ja durchaus an vielen Stellen korrupt, der hatte ja dann letztes Jahr irgendwie versucht, die Wahlen da zu verschieben und sich selber an der Macht zu halten. Das haben auch Proteste niedergezwungen. Also Ja, klar. Ich glaube, dass halt zunehmend junge Menschen in Subsahara-Afrika einfach auch lernen, ihre eigenen Rechte in die Hand zu nehmen. Aber ob das jetzt dann so vergleichbar ist mit dem arabischen Frühling, weiß ich nicht genau. Also es, wie gesagt, hat einfach auch verschiedene Gründe, warum in den jeweiligen Ländern auf die Straße gegangen wird. Auch wenn natürlich die Gemeinsamkeit ganz klar ist, dass viele an dem Reichtum, was dieser Kontinent auch hat, eben nicht teilhaben.
Danke dir fürs Gespräch und für deine Eindrücke, die du uns von der Gen Z geschildert hast. Danke.
Ja, gerne.
Ostafrika ist von vielen Krisen gezeichnet. Kenia grenzt unter anderem an den Südsudan, Äthiopien und Somalia. Aber trotzdem gilt Kenia immer noch als wichtiger Partner für Deutschland und als Stabilisator in der Region. Warum ist das so? Das erklärt uns Caroline Eickhoff von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, Frau Eickhoff.
Guten Tag, Frau Werner.
Kenia ist ein verlässlicher Partner für den Westen und ein Stabilitätsanker in der Region, so hieß es zumindest immer. Ist das immer noch so?
Ja, grundsätzlich hat sich an dieser Einschätzung, würde ich sagen, erstmal nicht ganz viel geändert. Wir haben natürlich jetzt während der Proteste in den letzten Wochen, gab es immer mal auch Bekundungen von Besorgnis aus diplomatischen Kreisen. Es hat auch der US-Außenminister mal angerufen beim kenianischen Präsidenten, um nochmal auf die Bedeutung der Menschenrechte und der Versammlungsfreiheit zu verweisen. Grundsätzlich hat sich aber die internationale Gemeinschaft da eher rausgehalten und an den diplomatischen Beziehungen hat sich jetzt erstmal nicht ganz viel geändert.
Und welche Bedeutung hat denn Kenia nochmal so in der Region? Weil es ist natürlich auch von Nachbarländern umgeben wie Äthiopien, die natürlich auch von vielen Krisen heimgesucht werden.
Ja, die Bedeutung von Kenia für die Region ist eigentlich in weiten Teilen wirtschaftlich erstmal. Also das Land ist so ein Knotenpunkt in Ostafrika, hat eine gut ausgebaute Infrastruktur. Es gibt auch den Seehafen Mombasa, über den viele der Nachbarländer ihre Importe abwickeln. Und deswegen ist es eben wirtschaftlich so eine Art Einfallstor. Und auch politisch ist Kenia eigentlich ziemlich aktiv, sowohl in der Region als auch jetzt so ein bisschen auf dem Kontinent, könnte man sagen. Also wir sehen den Präsidenten viel auf internationalen Bühnen, wenn es um Klimaschutz geht und Investitionen in die Energiewende. Und der Präsident hat auch kürzlich die Leitung des institutionellen Reformprozesses der Afrikanischen Union übernommen. Das ist auch nicht unwichtig. Ja, und letztendlich macht Kenia auch viel im Bereich Frieden und Sicherheit, sowohl wenn es um Friedensverhandlungen geht, zum Beispiel da im Sudan und in Äthiopien war Kenia auch immer mal beteiligt. Und Kenia beteiligt sich auch an militärischen Einsätzen, sowohl in Somalia als auch in der Demokratischen Republik Kongo.
Also wenn Sie sagen, es ist immer noch so ein Stabilisator, woran machen Sie das fest? Ist das nur wirtschaftlich begründet oder eben noch andere Gründe?
Ja, das hat eigentlich sowohl diese wirtschaftliche als auch diese politische Seite. Also Stabilität ist immer ein etwas schwieriger Begriff. Also um wessen Stabilität geht es? Des Landes, der Demokratie, der Regierung. Aber ich würde sagen, internationale Beobachterinnen und Beobachter würden Kenia als Stabilitätsanker einmal aus dieser wirtschaftlichen Sicht heraus bezeichnen. Das ist eine sehr große Volkswirtschaft und hat auch ein gutes Wirtschaftswachstum, also gute Aussichten, sehr liberale Wirtschaftspraktiken. Und auch politisch gilt das Land eben als sehr stabil. Es ist ein demokratisch orientierter Staat. Es finden regelmäßig Wahlen statt und auch Meinungs- und Pressefreiheit sind eben trotz einigen Beschränkungen doch noch deutlich stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Ja, und dann kommt eben auch hinzu, dass so aus deutscher oder europäischer Sicht die Liste der Länder, die so ein bisschen als politisch aufgeschlossen gegenüber Deutschland und Europa betrachtet werden, also die so ein bisschen als gleichgesinnt gesehen werden, auch immer kürzer wird. Und auch das führt natürlich dazu, dass sich jetzt viele Blicke nach Kenia wenden und das Land eben immer mehr als so ein Stabilitätsanker in der Region betrachtet wird.
Es wird auch immer betont, Kenia ist ein wichtiger wirtschaftlicher Partner von Deutschland. Woran macht sich diese Partnerschaft denn fest?
Ja, es gibt relativ große Interessenüberschneidungen, sowohl zwischen Kenia und Deutschland als auch Kenia und der Europäischen Union. Also die Europäische Union und Kenia haben auch im letzten Jahr ein relativ umfangreiches Freihandelsabkommen unterzeichnet und auch in anderen Bereichen die Zusammenarbeit ausgebaut, zum Beispiel wenn es um grünen Wasserstoff geht. Deutsche politische Vertreterinnen und Vertreter waren viel vor Ort, Ruto war in Deutschland. Ja, das hat einerseits eben diese Komponente der gemeinsamen Interessen und auch diese politische Bewertung, dass man das Gefühl hat, Kenia ist so ein bisschen eher westlich orientiert. Kenia hat zum Beispiel in den Vereinten Nationen auch den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt, hat sich solidarisch geäußert zu Israel im Israel-Gaza-Konflikt. Das ist natürlich auch aufgefallen in westlichen Hauptstädten. Und auch daraus begründet sich so ein bisschen diese engere Partnerschaft.
Was hat sich denn durch die Demonstrationen auch verändert? Hat sich auch an der Stabilität des Landes was verändert?
Also ich würde sagen, was die Proteste jetzt konkret verändert haben, ist, dass sie die Machtbasis der aktuellen Regierung und insbesondere des Präsidenten erschüttert haben. Also die Kritik ist doch sehr stark am Vorgehen der Sicherheitskräfte. gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten. Also es gab Tote, viele Verletzte, Verschwundene. Also das hat viel Kritik verursacht und eben auch die Glaubwürdigkeit der Regierung geschwächt, auch in den Augen von eben vorherigen Anhängerinnen und Anhängern. Das heißt, also die Regierung ist da schon ziemlich angeschlagen jetzt erstmal rausgegangen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Proteste die Stabilität des Landes oder der Demokratie irgendwie in Frage stellen, sondern vielleicht könnte man auch sagen, es ist eigentlich eher ein Ausdruck von einer sehr gelebten und einer starken Demokratie, dass hier die Bürgerinnen und Bürger auf die Straßen gehen mit Forderungen und eigentlich friedlichen Demonstrationen. Deswegen ist das nicht unbedingt als Destabilisierung zu bewerten.
Unsere Korrespondentin hat auch nochmal berichtet, dass viele junge Menschen jetzt auch erkannt haben, welche Rechte sie haben und dass sie die jetzt auch besser kennen und die auch einfordern. Würden Sie denn immer noch sagen, dass das eine Vorzeigedemokratie da ist?
Ich denke, man könnte sagen, gerade das macht vielleicht Kenia zu einer Vorzeigedemokratie. Also viele andere Kriterien, die an Demokratie angelegt werden, sind oft gar nicht unbedingt so tragfähig. Während ich sagen würde, dass diese Protestbewegung und das Wahrnehmen von Rechten, was hier eben sehr deutlich gezeigt wird, ein sehr starker Ausdruck von Demokratie ist. Und das wird ja auch in vielen Nachbarländern so empfunden, wo wir so ein bisschen an Kenia orientierte Tendenzen jetzt sehen, auch von einigen Jugendbewegungen. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eigentlich ein sehr positives Signal ist.
Wirtschaftlich, wie steht das Land denn da?
Grundsätzlich steht das Land gar nicht so schlecht da, auch im regionalen Vergleich. Also Kenia hat eine gute, recht gute Wirtschaftsleistung, recht gutes Wirtschaftswachstum. Allerdings ist es ja so, dass diese Proteste, die wir jetzt sehen, auch nicht von ungefähr kommen. Also die Missstände bestehen schon, die hier natürlich angeprangert werden. Und das liegt eben zum einen daran, dass dieses wirtschaftliche Wachstum, was es durchaus gibt, weiten Teilen der Bevölkerung nicht zugutekommen, die also stattdessen eben mit neuen Belastungen, neuen Steuern, neuen Abgaben belastet werden. Und auch nicht sehen, dass sich diese Einnahmen des Staates in bessere Dienstleistungen übersetzen. Also gerade im Gesundheitsbereich gibt es ja enorme Defizite, aber auch in der Bildung. Also bei der Bevölkerung kommt nicht so richtig an, was die Regierung jetzt einnimmt. Und gleichzeitig sind eben so Fälle von Korruption und Klientelismus im öffentlichen Sektor immer noch sehr verbreitet. Also auch haben Bürgerinnen und Bürger oft das Gefühl, dass die Politikerin oder die Regierung nicht die Sparsamkeit an den Tag legt, die der wirtschaftlichen Situation eigentlich angemessen wäre. Also es ist immer die Rede von teuren Dienstreisen und hohen Diäten und das löst natürlich auch zusätzlichen Unmut aus. Und tatsächlich sind auch jetzt, so in den letzten Monaten eigentlich, ist dieses Thema der Staatsverschuldung auch nochmal stärker aufgekommen, also wo sich gezeigt hat, dass es doch jetzt echte Engpässe gibt im Staatshaushalt. Das heißt, also Kenia wird jetzt als durchaus in einer etwas kritischeren Lage eingeschätzt, was die Verschuldungssituation angeht. Bisher gibt es keinen Zahlungsverzug und auch keinen Ausfall. Auch springen eben Weltbank und Internationaler Währungsfonds immer noch ein, wenn es zu Engpässen kommt. Aber es setzt sich auch jetzt so ein bisschen mehr die Erkenntnis durch, dass diese Schuldenpolitik und auch der aktuelle wirtschaftliche Ansatz nicht wirklich nachhaltig sind.
Was heißt das denn dann konkret? Also wenn das Land so stark verschuldet ist, welche Folgen kann das denn auch haben?
Also wenn es sich weiterhin sehr negativ entwickeln würde, also die Staatsverschuldung jetzt immer höher gehen würde und Kenia vielleicht in den Zahlungsverzug geraten würde oder eben wirklich auch irgendwann Kredite nicht mehr bedienen kann, und das jetzt eben unter dem Vorsatz, dass es in Kenia eigentlich aktuell nicht danach aussieht, aber es in einigen anderen afrikanischen Ländern eben schon so passiert. Sambia, Äthiopien, Ghana sind da so Beispiele. Also wenn es dazu käme, dass der Staat wirklich irgendwann einen Bankrott erklären müsste, dann hätte das natürlich sehr negative Konsequenzen für die Regierung. Also dann müsste sie in Verhandlungen gehen mit den diversen Gläubigern im Land und auch ausländischen Gläubigern. Das zieht sich oft sehr lange hin und hat auch nicht so besonders gute Aussichten. Also das wäre auf jeden Fall ein großes Problem für die Regierung. Und das wird sie auf jeden Fall verhindern wollen. Und auch die internationalen Partner von Kenia werden das sicherlich verhindern wollen, dass es wirklich zu so einem Extremfall des Ausfalls kommen könnte.
Jetzt haben wir schon am Anfang auch über Nachbarländer gesprochen, die sehr von Krisen heimgesucht werden. Südsudan, Äthiopien, Somalia. Und viel Einfluss ja auch in diesen Ländern herrscht von Russland oder China. Wie ist das denn da bei Kenia auch?
Kenia hat grundsätzlich einen sehr offenen Ansatz, was Partnerschaften angeht, internationale Partnerschaften, sowohl wirtschaftliche als auch politische. Also Kenia hat sehr enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und auch zu Großbritannien, allerdings auch zu europäischen Staaten. Auf der einen Seite könnte man sagen, allerdings auch sehr enge Beziehungen zu China, gerade was Wirtschaft angeht, Investitionen, den Handel, da ist China unglaublich wichtig für Kenia. Und auch anderen Partnern steht Kenia durchaus offen gegenüber. Die sind dann in der Regel deutlich weniger wichtig als die jetzt bisher genannten Partner. Aber zu Kenias Partnerschaften gehört auch Russland, gehört auch Iran, gehören die Türkei, gehören die Golfstaaten. Also Kenia ist eigentlich allen Partnern gegenüber aufgeschlossen, die in Kenia investieren möchten.
Also stark verschuldet ist das Land. Da könnte man ja hellhörig werden, wenn man jetzt irgendwie hört, Kenia hat 1000 Sicherheitskräfte nach Haiti gesendet, denn da herrschen ja kriminelle Banden.
Und scheinbar sollen die da sein, um die Ordnung wiederherzustellen. Aber irgendwie fragt man sich, wie kam es überhaupt dazu und was bringt das dem Land?
Grundsätzlich beteiligt sich Kenia durchaus öfter an internationalen Friedensmissionen, zum Beispiel im Rahmen der Vereinten Nationen. Das ist also an sich nicht unbedingt ganz neu. Was allerdings neu ist, dass es jetzt ein Einsatz ist, der eben außerhalb von Afrika ist und wo so eine Führung im Rahmen einer internationalen Eingreiftruppe übernommen wird. Also das ist schon jetzt ein bisschen auch besonders im kenianischen Kontext. Und wenn man die Regierung fragen würde, die würden eben betonen, dass Kenia da seinen internationalen Verpflichtungen nachkommt, sich für Frieden einsetzt und eben auch Solidarität mit Haiti zeigen möchte. Gleichzeitig hat Kenia auch eine sehr enge Sicherheitspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Und da hat das sicherlich auch mit zu tun. Also die Vereinigten Staaten haben sich gewünscht, dass es von anderen Nationen übernommen wird, dieser Einsatz, und unterstützt diesen Einsatz ja auch sowohl logistisch als auch finanziell. Also da wurden auch gerade wieder gepanzerte Fahrzeuge geschickt, um eben die kenianischen Sicherheitskräfte zu unterstützen. Joe Biden hat den kenianischen Präsidenten persönlich angerufen und ihm da gratuliert und sich persönlich bedankt, dass Kenia diese Verantwortung übernimmt. Und das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Wie ausschlaggebend, darüber gehen die Meinungen natürlich ein bisschen auseinander.
Vielleicht als letzte Frage noch, wenn man jetzt nochmal auf die Demonstrationen und Proteste zurückblickt, welche Chancen birgt das auch für das Land?
Ja, im Zusammenhang mit Kenia ist ja oft von Chancen die Rede. Also wenn es um den Klimaschutz geht, um die Energiewende, für das wirtschaftliche Potenzial des Landes, die gut ausgebildete Jugend, ein bisschen den Unternehmergeist. Also Kenia wird oft mit Chancen in Verbindung gesetzt und so könnten auch die Proteste sicherlich betrachtet werden. Und ich würde sagen, die größte Chance besteht eben jetzt darin, dass diese Forderungen der Protestierenden ernst genommen werden, und zwar insbesondere, wenn es um das Thema Korruption geht. Also da hat die Regierung einfach bisher keine besonders gute Ergebnisse gezeigt. Das sieht immer viel nach Lippenbekenntnissen aus. Also wenn tatsächlich diese Proteste dazu führen würden, dass es hier zu grundlegenden Reformen kommt und mehr Transparenz im öffentlichen Sektor, dann wäre das sicherlich eine große Chance für Kenia, um sein eigenes wirtschaftliches Potenzial auch stärker zu realisieren.
Danke, Frau Eickhoff, dass Sie uns nochmal erklärt haben, die Wichtigkeit von Kenia in der Region. Dankeschön.
Gerne.
Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Ihr könnt uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung dalassen. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und da habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Manchmal fragt man sich ja, was hat diese Nachricht jetzt eigentlich mit mir zu tun? Und deshalb gibt es unseren Podcast-Tipp für euch, 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der stellt nämlich genau diese Fragen. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die gerade eben eine wichtige Rolle spielen. Und zu diesen Themen hört ihr dann vor allem auch Menschen aus dem Alltag, die mit diesem Thema zu tun haben. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Und wir verlinken ihn euch in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr jetzt aber auch mal ein Thema habt und sagt, das müsst ihr jetzt echt unbedingt mal machen, oder auch Kritik oder Anregung, schreibt uns immer gerne, wir freuen uns. Das könnt ihr in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube schreiben oder auch einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitag, der 30. August.